Karin Wenger, vieles auf den Malediven ist Kulissen. An welchem Beispiel ist das für Sie besonders deutlich geworden?
Es ist nicht nur Kulisse, sondern es ist wirklich vor allem eine absolute Parallelwelt, die sich da auf diesen Malediven befindet. Also wir haben die Touristeninseln, das gibt circa 100 Resorts. Und jedes einzelne Hotel ist auf einer eigenen Insel. Und das ist wirklich ein Mikrokosmos für sich, komplett abgeschlossen und komplett weg von der Realität der normalen Malediven. Da war ich zum Beispiel auf dieser einen Insel Kurumba. Das war die erste Hotelinsel, die wurde Anfang der 70er Jahre gegründet. Und da gab's alles. Da gab's Pools, Tennisplätze, da gab's Fitnesscenter, natürlich Schnorcheln, eine Menge an Restaurants. Das beste Essen, das aus der ganzen Welt eingeflogen wurde, weil es in den Malediven eigentlich primär Kokosnüsse und Fisch gibt. Man liegt dann da am Strand von Kurumba und sieht weit weg Rauch aufsteigen. Und dieser Rauch gehört der Abfallinsel Tilafushi, also einer Insel, die aus Abfall besteht und wo der ganze Abfall des ganzen Inselreiches verbrannt wird. Und man sieht dann dort diesen Rauch aufsteigen. Und ich habe da auch ein paar Touristen gefragt, ob sie wissen, was das ist, dort drüben, dieser Rauch. Und niemand wusste das. Also da, eigentlich sind diese Lebenswelten in Sichtweite, aber sind gleichfalls absolut getrennt voneinander.
Allerdings ist es nicht so, dass Tourismus immer eine Scheinidylle vorgaukelt, ob es nun in den Schweizer Alpen oder eben auf den Malediven ist?
Bestimmt, aber was sicher der Unterschied ist bei den Malediven, dass die Trennung so absolut perfekt geschieht. Also die Touristen, die werden abgeholt am Flughafen. Es gibt eine Insel, auf der liegt der Flughafen. Die werden dort gleich abgeholt vom Gate und werden dann auf Speedboats oder per Wasserflugzeuge auf ihre Luxusinseln gebracht. Und da gibt es überhaupt keinen Berührungspunkt dann mit der normalen maledivischen Welt. Alles ist in Dollars. Also man hat keinen Kontakt mit der lokalen Währung. Auch. Auf den Hotelinseln gibt es Angestellte Malediver, aber die sind Vertreter dieses Hotels nicht. Also die sind nicht Vertreter primär ihrer Kultur dann. Also ich denke, was wirklich speziell ist, ist einfach diese absolute Isolation, die man sonst kaum hat. Also man sieht sonst, hat immer noch einen Augenschein auf die Realität der normalen Bevölkerung.
Und das normale maledivische Leben, wie Sie sagen, wodurch zeichnet es sich denn aus und unterscheidet sich eben von dieser touristischen Parallelwelt?
Es unterscheidet sich in ganz vielen Ebenen. Einerseits die Kultur und die Religion. Also die Malediven sind ein 100% muslimisches Land, sunnitisches Land. Das heißt, auf den lokalen Inseln würde man nie, und es ist gesetzlich verboten, eine Frau im Bikini sehen. Was natürlich komplett anders ist auf diesen Touristeninseln. Man kriegt auch überhaupt keinen Alkohol. Auch das ist komplett anders auf den Touristeninseln. Und dann beispielsweise die Hauptinsel Male, die ist so dicht bevölkert. Da wohnen 150.000 Leute, beinahe die Hälfte der ganzen maledivischen Bevölkerung, auf einer winzigen Insel, die man in 20 Minuten umrundet hat. Auf engstem Raum in Hochhäusern. Man sagt, wenn alle Malediver aus ihren Hochhäusern runterkämen in die Straßen, dann hätten sie gar keinen Platz auf dieser Insel, weil es so eng und klein ist. Und da gibt es eine Unmenge an Problemen. Also die haben ein ganz großes Drogenproblem. Beinahe jede Familie hat einen Drogenabhängigen. Also Heroinabhängigkeit ist ein großes Problem. Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem und Langeweile. Die Leute, die jungen Leute, die wollen weg, die träumen davon, einfach wegzugehen von den Malediven und irgendwo in Sri Lanka oder in Indien oder eben auch in Europa ein neues Leben zu beginnen, bei dem sich nicht jeder kennt. Also ob Feind oder Freund, man läuft sich ja ständig über den Weg, auch in Male.
Es ist bekannt, auf den Malediven handelt es sich um Nobelressorts, vor allem um Nobelressorts. Die Touristen bringen viel Geld. Wer profitiert denn vor allem von diesem Geld?
Es profitiert ein kleiner Clan von ca. 50 Maledivern selbst, dann natürlich diese großen Hotelketten, die dort sind. Beinahe jede große Hotelkette ist in den Malediven vertreten. Die Malediver, die Geschäftsleute auch, die sind dann oft auch in der Politik. Zum Beispiel bei den Präsidentschaftswahlen war einer der vier Kandidaten ein Hotelbesitzer, der hat mehrere Luxushotels. Qasim Ibrahim wurde dann Drittplatzierter in dieser ersten Wahlrunde. Und da sieht man auch die vielen Paradoxe, die es gibt auf den Malediven. Also Qasim Ibrahim, dieser Hotelbesitzer, einer der reichsten Männer in den Malediven überhaupt, hat ständig von islamischen Werten gesprochen, davon, dass die anderen Kandidaten nicht islamisch genug sind. Er selbst aber verdient genau sein Geld mit sogenannten unislamischen Aktivitäten. Also er gehört zu einem der größten Schweinefleischimporteure. Er verdient sein Geld mit den Touristen, mit Alkohol. Und das ist ein Paradox, das aber dann gleichzeitig gar nicht wirklich wahrgenommen wird von der maledivischen Bevölkerung. Und diese Leute, die da so groß profitieren, das sind eine Art Patrons der Inseln. Das heißt, die Leute, die normalen Malediver, die gehen zu denen, die fragen, bitten sie um Gesundheitsversorgung, bitten sie um Stipendien. Also die haben da eine Patronfunktion auch.
Sie haben die Politik jetzt angesprochen. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Bleiben wir noch etwas bei diesem Kontrast zwischen der Tourismuswelt und der normalen Inselwelt der Einheimischen. Sie haben gesagt, nur eine kleine Minderheit profitiert wirklich groß vom Tourismus. Die Mehrheit ist mehr oder weniger ausgegrenzt. Wie nehmen denn die einfachen Malediver die ausländischen Touristen wahr, die auf den Inseln für viel Geld einen paradiesischen Urlaub verbringen?
Die einfachen Malediver, die wissen ganz genau, dass ihre Inselgruppe, ihr Staat, nur dank des Tourismus überlebt, eigentlich, oder so gut überlebt, muss man sagen. Das heißt, sie haben so eine Art Hassliebe dazu. Viele junge Malediver, die wollen eigentlich nicht in den Luxusresorts Tücher falten und Ausländer bedienen, aber gleichzeitig sagen sie, das ist der Ort, wo wir am meisten verdienen können. Und dann sehen sie die Ausländer dort, sie sehen Ausländer, die gleich alt sind wie sie, und sie sagen, diese Leute geben so viel Geld aus für eine Nacht in einem Hotel, wie wir in einem ganzen Monat nicht verdienen oder gleich knapp verdienen. Also da ist ein gewisser Neid, aber es ist auch eine ganz eigenartige Verzerrung von der Vorstellung von Westlern, von westlichem Leben, das sie bekommen. Einige haben ja gesagt, so leben die Westler nicht, so sind, das ist Luxus, das ist Alltag für sie, und das ist natürlich absolut nicht wahr. Und das hat auch eine Veränderung, denke ich, in der Kultur gebracht, in der Gesellschaft gebracht. Und vielleicht eine kleine Anekdote dazu, ich habe einen Franzosen interviewt, der ist seit Jahren mit einer Malediverin verheiratet, und der hat mir erzählt, dass halt auf diesem Resort wird eigentlich nichts geflickt, sondern es wird eigentlich alles weggeworfen. Und das ist eine Mentalität, die sich so langsam jetzt in die maledivische Mentalität hineingestohlen hat. Und als er etwas aus seinem Haus flicken ließ, wurde sofort auf der ganzen Insel herum erzählt, ah, der hat kein Geld, um etwas Neues zu kaufen. Also es ist auch eine Verschiebung von Mentalität, eine Verschiebung von Wahrnehmung, die da stattfindet durch diesen westlichen Einfluss.
Viel Geld fließt auf die Inseln durch den Tourismus, und Sie haben es erwähnt, spielt dann auch in der Politik eine Rolle. Die Malediven waren ja bis vor 5 Jahren eine Diktatur. Dann aber kam es zu den ersten demokratischen Präsidentschaftswahlen. Wie war das möglich?
Die Malediven sind eine sehr junge Bevölkerung. Die junge Bevölkerung, die wollte Öffnung auch. Da war dieser Kandidat Mohammed Nasheed, der dann zum ersten demokratisch gewählten Präsidenten erkoren wurde, gewählt wurde mit großer Mehrheit. Und der galt halt als Hoffnungsträger. Er war zuvor einer der größten Kritiker des Diktators Gayoom. Der ließ ihn auch mehrfach ins Gefängnis werfen, ließ ihn foltern. Der wurde dann so langsam zu einer Ikone auch der Jugend und wurde dann gewählt.
Die Malediven eben wählten Mohammed Nasheed zu ihrem Präsidenten, einen Meeresbiologe und Menschenrechtler. Hat sich denn das Leben der Menschen dadurch verändert?
Es hat sich vieles verändert. Also Nasheed ist auch ein Umweltaktivist. Nasheed hat vieles geöffnet. Er hat Sozialprogramme gestartet. Er hat auf dieser erwähnten Abfallinsel begann er aufzuräumen. Er hat aber auch in den Luxusresorts Steuererhöhungen eingeführt. Er hat billig Unterkünfte eingeführt. Und das war ein großer Schritt. Also unter Gayoom war diese Trennung zwischen Luxustourismus und normalem Leben absolut strikt, gab es überhaupt keine Berührungspunkte. Nasheed sagte dann, ich will, dass mehr Leute von unseren Inseln profitieren, vom Tourismus profitieren. Und heute, also jetzt seit wenigen Jahren, gibt es Gästehäuser auf vielen lokalen Inseln. Da kann man dann für 50, 70, 60, 80 Franken übernachten die Nacht und nicht eben für 1000 Franken die Nacht. Und das hat dazu geführt, dass heute sicher mehr Leute vom Tourismus profitieren, als das vorher der Fall war.
Nasheed hat also durchaus Reformen durchgeführt, die das Leben verbessert haben. Allerdings musste er 2012 zurücktreten. Nasheed selbst spricht von einem Putsch. Jetzt fanden erneut Wahlen statt und Nasheed erreichte in der ersten Runde am meisten Stimmen. Allerdings annullierte ein Gericht das Wahlresultat. Nasheed scheint sehr mächtige Feinde zu haben. Worum geht es Ihnen?
Nasheed ist natürlich dieser ganzen Machtelite auf die Füße getreten. Gayoom war 30 Jahre lang Diktator, hat sich ein riesiges Netzwerk aufgebaut und wollte logischerweise nicht von der Macht lassen. Ein Teil dieses Machtgefüges ist die Justiz. Gayoom selbst, der Diktator selbst, hatte die Richter ernannt. Das waren treue Richter, die in seinem Sinne gerichtet haben. Und was Nasheed gemacht hat, war zum Beispiel einen Richter ins Gefängnis zu werfen. Und da sagte sich die Elite, das geht zu weit. Also jetzt wird hier unser Schutzmechanismus eigentlich wird angegriffen. Und so kam es dann auch zum Sturz. Das war etwas. Aber es ging natürlich auch um den Tourismus. Also viele der Politiker oder eben auch der alten Machtelite sind ganz stark ins Tourismusgewerbe verstrickt. Die haben es überhaupt nicht gerne gesehen, dass Nasheed die lokalen Inseln geöffnet hat, weil sie natürlich da auch Macht verloren haben. Also wenn die Leute selbst verdienen können, wenn sie selbst ihre Gesundheitskosten decken können, dann sind sie auch weniger angewiesen auf dieses Patronsystem. Und da hat Nasheed eben sehr viel aufgebrochen, was die alte Elite extrem verängstigt hat. Und das führte am Ende zu dieser Absetzung von Nasheed im Februar 2012.
Es geht also um einen harten Machtkampf. Die alte Elite fürchtet um ihre Pfründe. Wie nimmt die Bevölkerung diesen Machtkampf wahr?
Indem sie komplett gespalten ist. Dass die Leute heute sagen, Diktatur, oder viele Leute sagen, Diktatur war besser, weil damals waren wir vereint und jetzt sind wir komplett zersprengt und zerstückelt. Also da sieht man auch, es ist eine ganz junge Demokratie und die Leute nehmen die Demokratie und diesen politischen Prozess ungemein ernst. Also die Eltern sprechen nicht mehr mit den Kindern, wenn die unterschiedliche Parteien unterstützen. Es kam zu Scheidungen, weil der Mann nicht die gleiche Partei unterstützt wie die Frau. Also das ist eigentlich die Unterhaltung der Malediven. Die Politik, weil es sonst keine Unterhaltung gibt, es gibt ein Kino und sonst gibt es eigentlich nichts, wurde die Politik und die Politiker wurden zur absoluten zentralen Unterhaltung der Malediven, die man auch unglaublich ernst nimmt. Und das hat eben auch zu dieser Spaltung geführt. Und das sieht man jetzt, das hat man im Wahlkampf gesehen, das sieht man jetzt, nachdem das oberste Gericht diese erste Wahlrunde als ungültig erklärt hatte, obwohl internationale Beobachter gesagt hatten, die Wahl sei fair und frei verlaufen. Da gingen danach Tausende auf die Straßen auch und haben für Nasheed demonstriert.
Der erste Wahlgang wurde also annulliert, den Nasheed gewonnen hatte. Was glauben Sie, Karin Wenger, wie wird dieser Machtkampf letztlich ausgehen?
Das ist wirklich Spekulation. Das kann ich im Moment nicht sagen. Was man im Moment sieht, ist einfach ein extrem harter Machtkampf. Also zum Beispiel wurde die Fernsehstation, die Nasheed unterstützt hatte, niedergebrannt. Also es geht hier auch sehr gewaltsam zu und her. Und was man auch sehen kann, dass die alte Elite halt wirklich mit allen Mitteln verhindern will, dass Nasheed wieder an die Macht kommt. Und in welche Richtung jetzt dieser Machtkampf führen wird, mit welchen Mitteln und wie gewaltsam er eventuell noch ausgehen wird, das weiß man noch nicht. Jetzt in ein paar Tagen findet wieder diese Wahlwiederholung statt und dann mal schauen, was dann passiert.